Herzlich willkommen zu HealthUp, dem Podcast zum digitalen Gesundheitsökosystem. Ich bin Michael Schober und spreche hier mit Gründerinnen und Gründern, mit Entscheiderinnen und Entscheidern, die Digitalisierung im ambulanten Markt nicht nur diskutieren, sondern wirklich umsetzen. Wir sprechen über Geschäftsmodelle, Wettbewerb und die Versorgungspraxis. Ehrlich, konkret und ohne PR-Floskeln. Heute habe ich Dr. Magnus Baringer zu Gast. Herzlich willkommen hier im HealthUp-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr.
Ja, schön, dass du da bist. Magnus ist vom Hintergrund Arzt, aber auch Gründer und Geschäftsführer von 321 Med.
Ja.
Und 321 Med, mit meinen eigenen Worten, du darfst dann natürlich nochmal ausführlicher das beschreiben, würde ich sagen, baut eine digitale Gesundheitsplattform, die intelligente Patienten- und Praxisservices verbindet.
Genau.
Dazu dann gleich mehr von dir. Ja, schön, dass du da bist und dass du den Weg nach Bamberg auf dich genommen hast.
Es ist mir ein Blumenpflücken, wie ich oft sage. Ja, nee, ich freue mich total, dass ich da sein darf.
Sehr schön.
Ich habe mich schon lange auf das Gespräch jetzt auch gefreut. Ne?
Toll. Wenn du schon mal in unseren Podcast reingehört hast oder auch nicht, ist egal. Wir haben so ein kleines Einstiegsritual, unser Health-Check-Einstiegsritual. Dabei würde ich dir 4, 5 kurze Entweder-Oder-Fragen stellen und ja, verbunden mit der Bitte darauf, kurz und spontan zu antworten. Ich bin sehr gespannt und würde einfach mal loslegen. Wenn wir richtig recherchiert haben, hast du ja auch einen Hintergrund in Bayern. Deswegen bin ich besonders gespannt auf folgende Frage. Wir sitzen ja hier in Bamberg und du weißt, dass neben München, Regensburg und Co. natürlich auch Bamberg eine Bierhochburg ist in Deutschland. Deshalb dreht sich die erste Frage genau darum. Egal, ob die alkoholhaltige oder alkoholfreie Variante, wenn du dich entscheiden müsstest, Pils, Helles oder Rauchbier?
Bei den drei ein Helles. In der Regel aber tatsächlich alkoholfrei momentan. Also es ist so, seit Jahresanfang versuche ich ziemlich auf Alkohol zu verzichten, weil ich ansonsten relativ viel Raubbau an mir selber betreibe.
Ja.
Deswegen habe ich mir gedacht, was kann ich ohne Großschmerz erstmal weglassen. Deswegen zurzeit viel alkoholfrei, aber von den drei ein Helles.
Alles klar, ja, stark. Ich hätte auch Helles gewählt. Auch zurzeit alkoholfrei. Ja. Schön. Ja, ich glaube, Regensburger Gegend, wo du herkommst, da ist ja auch Helles, glaube ich.
Ja.
Kneitinger kennt man da
schon. Ja, ja, gibt es einen Haufen Brauereien, aber genau, Kneitinger ist schon eine der großen, genau.
Alles klar. Ja, cool. Dann gehen wir Richtung Business-Fragen so ein bisschen. Venture Capital, Beschleuniger oder Risiko?
Ich würde sagen, eher toxisch, wenn man nicht ganz genau ein Ziel dafür hat, wo man es einsetzen kann mit einem direkten Hebel. Sonst verleitet es eher dazu, ineffizient zu bauen und am Ende da zu stehen und mehr Geld zu brauchen und in eine Spirale reinzukommen, aus der man sehr schwer wieder rauskommt. Also kann super beschleunigen, wenn man eine perfekte Allokation dafür hat, die schon vorher steht. Und wenn man sagt, ich hau erstmal Geld auf ein Problem und schau dann, wo können wir es bestmöglich einsetzen, würde ich sagen, ist eher toxisch.
Alles klar. Regulierung, Bremse oder Schutz?
Die Dosis macht das Gift. Dosisabhängig führt zu Schutz. Aktuell würde ich sagen, ist aber gerade jetzt in unserem Markt fast schon Tick zu viel, sodass es eher eine Bremse ist.
Ja. Ja, aber ich komme nochmal auf Regulierung später zurück, weil würde mich mal interessieren, inwiefern das schon für euch gilt, an welchem Anfang. Interoperabilität, ja auch so ein großes Wort in unserer Branche, würdest du sagen, eher ein Buzzword oder ein echter Business-Treiber für euch?
Wahnsinnig wichtiger Business-Treiber, aber auch da muss es halt funktionieren, sonst ist es nur ein Buzzword. Aber wenn es gut gemacht ist, fast das wichtigste Thema überhaupt.
Alles klar. Letzte Frage, dann hast du das Einstiegsritual überstanden. Ich glaube, die gefällt dir auch von eurem Hintergrund. Eine hohe KI-Durchdringung in Praxen.
Ja.
2 Jahre entfernt oder eher 10?
Das, wenn ich so genau wüsste, würde uns
am Anfang. Frage ich bei dich.
Also 2, glaube ich, werden wir nicht schaffen. 10 Jahre werden wir wahrscheinlich nicht Zeit haben. Deswegen würde ich vermutlich schätzen, 5 ungefähr wäre mein educated guess.
Alles klar. Danke. Einstiegsritual mit Bravour gemeistert.
Sehr gut.
Dann lass uns mal zu dir kommen.
Ja.
Das ist ein ganz spannender Hintergrund. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal mit eigenen Worten kurz vor.
Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich habe eigentlich jemand, der so 2 Herzen in der Brust hat. Zum einen, hast du schon gesagt, bin ich eigentlich aus der Zunft der Ärzte, habe also einige Jahre im Bereich der Handchirurgie und plastischen Chirurgie gearbeitet, bin aber schon seit Schulzeiten auch ein ziemlicher IT-Nerd, habe also irgendwie schon sehr, sehr früh so einen Narren an Computern gefressen und bin irgendwie relativ schnell auch spielerisch einfach so zum Programmieren gekommen, einfach weil es mir total Freude gemacht hat. Und ja, habe eigentlich schon immer auch während der Schulzeit und während dem Studium dann immer parallel auch Software entwickelt, einfach um eigene Probleme zu lösen oder weil es auch gut irgendwie für den Kopf ist zu programmieren. Es ist irgendwie so, ja, es schult einem so sehr analytisches Denken, wie kann ich aus einem großen Problem möglichst viele kleine, einfach lösbare machen, und habe das eigentlich immer parallel beides so gemacht. Und habe dann eben halt in meinem eigenen medizinischen Werdegang und halt im entsprechenden Umfeld halt immer wieder das ein oder andere Problem gesehen, für das nach meiner Wahrnehmung irgendwie nie einer so eine wunderbare Lösung gefunden hat. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, ich baue jetzt einfach das, was ich mir selber wünschen würde. Und dann ist es von da aus im positiven Sinn aus dem Ruder gelaufen. Das wäre gleich so die Kurzzusammenfassung. Ja.
Ist sehr spannend und auch nicht typisch, würde ich sagen, für eine Ärztin oder einen Arzt, da einen Weg einzuschlagen. Aber hat dann irgendwie in der Familie jemand Informatik-Background oder
gar nicht,
einfach so
gar
als Jugendlicher Programmieren begonnen?
Genau, also das war cool. Ich sage jetzt mal, der Hebel in Anführungszeichen war vielleicht so ein bisschen, dass ich eigentlich so als Kind nie so die klassischen Digitalspielzeuge bekommen habe, wie jetzt Gameboy oder so Nintendo oder sowas. Da haben meine Eltern damals immer gesagt, nee, man kann da irgendwie draußen spielen oder Schreiner irgendwas, blump gesagt. Also da hast einen Hammer und einen Nagel, bau was, also irgendwie was Handfestes. Aber ich habe eben relativ früh irgendwie einen ganz coolen PC gekriegt. Und das hat mich halt irgendwie total fasziniert, das Ding. Und da dann auch irgendwie rumzubasteln, was kann man da alles machen. Und so bin ich da ein bisschen irgendwie halt spielerisch reingekommen. Und ich mag es einfach gerne, nachdem man was gemacht hat, ein Ergebnis zu sehen. Also es ist ja in der Chirurgie irgendwie ganz angenehm. Es ist irgendwie kein so ein Rumexperimentieren, wo man zum Teil sich über Monate versucht, über Medikamente irgendwas einzustellen und so ein bisschen Try and Error zum Teil ist, sondern du hast ein Problem vorher, du machst es und du siehst ein Ergebnis. Und da fand ich halt Programmieren ist auch so ein bisschen wie digitales Schreinern. Du baust irgendwie was und danach im Idealfall hast du irgendwie was, was dir selber oder vielleicht auch anderen was hilft. Nur mit dem Unterschied, dass wenn du halt analog was schreinerst und du baust einen Schrank, hast halt einen Schrank und um ihn zu duplizieren oder mehreren zu geben, musst halt wieder losschreinern. Und das fand ich irgendwie bei digitalen Sachen ganz cool. Wenn du halt mal was digital geschreinert hast, dann kannst du es halt auch relativ schnell Tausenden oder noch mehr Menschen irgendwo zur Verfügung stellen. Und das hat mir irgendwie schon immer sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und so bin ich da hängen geblieben irgendwie.
Stark. Wäre eine einfachere Skalierung als bei Schränken auf jeden Fall mehr Software. Ja, cool. Aber das heißt, du bist heute gar nicht mehr als Arzt tätig.
Genau. Ich habe angefangen damals, so nach 2020 ungefähr, mit dieser Idee, aus dem dann später irgendwie so das Thema Online-Rezeption entstanden ist, erstmal da halt für mich selber das zu bauen. Das war dann Mitte 22 irgendwie so gut, dass das halt für mich funktioniert hat und so fürs engste Umfeld, die halt auch das ein bisschen ausprobiert haben, gut funktioniert hat. Und dann habe ich eigentlich so Anfang 23 hat das schon so ein bisschen Traktion einfach bekommen, weil dann der ein oder andere Kollege auch gesagt hat, hey, was hast denn du da? Und dann hat es mich auch irgendwie gereizt, irgendwie zu sagen, hey, vielleicht kann man da mehr draus machen. Und dann habe ich mich eben über 23 relativ intensiv da irgendwie reingefuchst. Wie macht man Marketing? Wie, ohne das jetzt schon als Sales verstanden zu haben, wie erkläre ich denn jemand überhaupt, was ich da mache? Ohne dass der irgendwie nach einer Stunde sich denkt, ja, der Baringer, der Hirsch, wollte mir jetzt irgendwie was erklären und eigentlich habe ich nichts verstanden. Da muss der auch erstmal irgendwie draufkommen, wie führt man so ein Gespräch und hast halt erstmal sich meine ersten 100 Beratungsgespräche, die waren halt höchst peinlich. Irgendwie ein Kollege hat sich eine Stunde Zeit genommen. Ich habe dem versucht zu vermitteln, warum das sinnvoll ist und der wird sich gedacht haben, was will der von mir, der Kerl, bis du halt irgendwie 500 oder 1000 Gespräche später halt einen roten Faden dafür hast. Und so habe ich mich dann irgendwie da reingefuchst mit dem Ergebnis, dass eigentlich Ende 23 dann ja schon ein paar hundert Praxen, die 250, 300 Stück mit der Software dann gearbeitet haben. Und da war ich aber halt parallel noch Vollzeit in der Medizin.
Puh.
Unterwegs und habe halt als in Personalunion mehr oder weniger halt Entwicklung, Support, Marketing, Vertrieb, Onboarding, alles irgendwie noch gemacht. Also da ist relativ wenig Zeit für anderes übrig geblieben. Und ja, dann musste ich halt irgendwann 23 schon so ein bisschen mental in eine Entscheidungsfindung gehen. Mache ich jetzt das eine oder das andere weiter? Und habe dann Ende 23 eben meinen Mut zusammengenommen und gesagt, ich probiere das jetzt, bin dann Jahreswechsel 23 auf 24 aus der Medizin raus und habe mit dem angefangen, was dann jetzt halt wirklich zum Unternehmen 321 Metern jetzt geworden ist und eben seit 2,5 Jahren mache ich jetzt nur noch das und freue mich jeden Tag dran, dass ich irgendwie das machen darf.
Ja, schön. Nur noch. Aber ja, mutiger Schritt auf jeden Fall, weil natürlich ist die Medizin ja auch, ja, hat eine gewisse Sicherheit, würde ich mal sagen. Ja, gerade mit dem Hintergrund in der Fachrichtung auch. Coole Entscheidung.
Ja, und ich habe es ja schon mal erzählt, war bei uns halt auch irgendwie privat eine ganz interessante Zeit, weil Mitte 23 ist meine Frau eben mit unserem ersten Sohn schwanger geworden. Das heißt, es war dann eben auch noch so, Familienplanung stand irgendwie an und man musste sich irgendwie noch wohnlich ein bisschen vergrößern. Und genau in die Phase rein habe ich dann so gesagt, hey, ich würde jetzt irgendwie den sicheren Hafen Medizin aufgeben und irgendwie da mal schauen, ob man denn da was draus bauen kann. Aber ja, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, gibt es so eine Richtung geradeaus und bisher hat es funktioniert.
Ja, cool. Aber das bringt mich auf ein gutes Thema, was ich noch ansprechen wollte. Als Gründer und Geschäftsführer, gerade auch in der Doppelrolle, die du eine Zeit lang hattest, steht man die ganze Zeit unter riesenhoher Arbeitslast und auch großem Druck. Was machst du mal, um den Kopf frei zu bekommen?
Ja, früher war es noch ein bisschen Sport. Das ist leider auch jetzt die letzten Jahre ziemlich eingebrochen. So viel Zeit ist da ehrlicherweise für große Ausgleich nicht mehr geblieben tatsächlich. Also wenn, dann ist es, also ich bin sehr musikaffin, spiele auch selber ein paar Instrumente, also das ist halt mal irgendwie eine halbe Stunde Musik machen oder so. Wo ich auch sehr gut abschalten kann, verrückterweise, ist irgendwie beim Autofahren. Also was dann halt auch mal ab und zu ist, ist, dass ich halt nicht im direktesten Weg irgendwie nach Hause gefahren bin, sondern dann halt noch irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten einen Schlenker, wo man einfach mal auch Musik hört oder nur irgendwie blöd aus dem Fenster schaut. Blöd gesagt, aber es ist halt irgendwie so ein Ort, wo erstmal mental gefühlt keiner groß was von einem will und man sich selber auch noch so ein bisschen zugesteht, vielleicht mal nicht so erreichbar zu sein, weil es irgendwie mental in Ordnung ist, nicht so erreichbar zu sein, wenn man halt am Schreibtisch sitzt. Und deswegen ist es auch immer so ein, ja, 20 Minuten, wo ich irgendwie ganz gut abschalten kann. Aber im Wesentlichen aktuell ist es leider schon das, weil halt nicht so viel Zeit übrig bleibt, genau.
Ja, vielleicht auch einfach gerade eine sehr intensive Phase. Ne?
Total. Das ist halt, du kannst nicht planen, sondern da musst halt irgendwie den Gaul durchreiten, blöd gesagt.
Aber ich kann mich da mit dem Autobeispiel super wiederfinden. Also ich habe so vom Büro nach Hause auch ca. 30 Minuten und genieße das auch. Ich habe mir eine Zeit lang immer so noch eine Telco auf die Heimfahrt gelegt und mittlerweile versuche ich das zu vermeiden, um auch so einfach mal 20, 25 Minuten spricht niemand mit. Ja. Kann nur so den Tag verdauen.
Und gerade, weil du zu Hause anders ankommst, meine, gerade wenn man irgendwie jetzt noch in der Family Kids, hat, du willst da irgendwie, denke ich mir immer, wenn ich mit 80... wann auch immer, vielleicht auch mit 100, hauptsächlich gesund irgendwann. Wenn man da liegt und so aufs Leben zurückblickt, willst du dir halt auch nicht zu krass vorwerfen, mein Gott, du hast irgendwie alles verpasst. Und ich finde, es gibt schon noch so einen Unterschied zwischen, man ist physisch da und man ist auch im Kopf da. Und wenn du zu Hause reinlatscht und Kinder oder Frau ist da und dein Kopf hängt aber irgendwie immer noch in dem Zug, weil du, was ich, bis vor die Haustür noch im letzten Call warst, bist du zwar physisch da, aber wirklich so mitkriegen von dem, was da passiert, tust dann auch wieder eine Stunde lang irgendwie nur so bedingt was. Und das, wenn man eh so wenig Zeit für das übrig hat, das reut mich dann. Und da denke ich mir dann, die 20 Minuten dafür nutzen, das eine da zu lassen und sich aufs andere so ein bisschen einzustimmen, weil dann nimmt man auch nochmal so ein bisschen mehr von der guten Zeit für sich selber dann mit, wenn man dann zu Hause ist.
Ja, sehr gute Empfehlung. Und vermisst du die Tätigkeit als Arzt manchmal?
Also das, wofür man es gemacht hat, eben Patienten zu helfen, bei mir jetzt halt auch im OP zu stehen. Klar, das vermisst man schon. Es ist einfach cool, irgendwie mit einem tollen Team da im OP zu stehen und vielleicht dann, wenn es mal irgendwie eine große OP ist, 8 oder 10 Stunden, da halt wirklich ein handfestes Problem zu lösen, in Anführungszeichen. Ja. Und da dann halt ein Ergebnis zu haben, wo man sagt, hey krass, da hat mir jetzt irgendwem vielleicht wirklich geholfen damit. Das vermisst man schon. Was man nicht vermisst oder wahrscheinlich nur, wenn man halt gewisse masochistische Züge hat, ist halt der ganze Krempel, der halt so ein bisschen auch mit der Medizin irgendwie mitkommt. Unfassbar viel Dokumentation, Organisation, halt das Ganze, was eigentlich nicht das ist, warum man Medizin eigentlich gemacht hat. Also das geht mir jetzt ehrlicherweise nicht sonderlich ab, würden wahrscheinlich aber die meisten sagen, dass man jetzt keine Zeit lang noch Doku hat irgendwie. Also das, wofür man es eigentlich gemacht hat, das fehlt schon, weil sonst hätten wir es ja vorher auch nicht gemacht. Aber genau, der andere, so dieser organisatorische, lästige Part, den vermisst man jetzt nicht sonderlich.
Ich glaube, dass man Dokumentation und administrative Aufwände nicht vermisst.
Genau.
Geht wahrscheinlich auf alle Berufsfelder durch, aber in der Medizin ist es ja auch nochmal richtig stark gewachsen.
Ein unfassbar großer Teil irgendwie der Zeit, der da reingeht, für nichts und wieder nichts irgendwie.
Aber vielleicht würden ohne diesen Teil unsere Lösungen gar
das,
nicht so gut
skalieren. Das ist richtig, das ist richtig, genau. Ohne das hätte es weder die Initialzündung gegeben, noch wird es irgendwie solche Lösungen wie unsere jetzt brauchen. Genau, das stimmt.
Dann lass uns gleich mal Richtung Lösung abbiegen. Ich habe ja eingangs mit so einem kleinen Minisatz versucht zu beschreiben, was 3-2-1 Med macht. Aber das kannst du natürlich um Welten besser. Und ihr seid ja, oder ich würde anders formulieren, ihr habt, finde ich, diesen Begriff Online-Rezeption überhaupt in die Welt gebracht und geprägt, aber ihr macht ja mittlerweile deutlich mehr, euer Produktportfolio ist ja erwachsen. Wie würdest du denn beschreiben, was ihr so tut?
Also, wie du eingangs schon gesagt hast, ist es eigentlich mittlerweile, entwickelt sich eben so zu einer Plattform für Praxis- und Patientenmanagement aus der Idee heraus eigentlich, dass, also wir sind ja mit dem Thema Online-Rezeption gestartet, das war ja so die Initialzündung, weil das halt irgendwie bei mir so das drängendste Problem war, wie kommt man irgendwie so ein bisschen weg von Telefon und E-Mails. Was man aber schon dann irgendwie über die Zeit halt gemerkt hat, ist, dass es eigentlich eine Symptombehandlung ist, wie viele dieser Einzellösungen. Also wenn ich sage, ich habe jetzt eine Online-Terminbuchung oder ich habe eine KI, die ans Telefon geht als Beispiel, das sind ja immer eher Symptombehandlungen für ein einzelnes Problem. Die übergeordnete Krankheit, sage ich jetzt mal, ist ja eigentlich, mein Alltag ist zu aufwendig. Und die übergeordnete Problemlösung, die man eigentlich haben will, ist, wie kann ich denn meinen Alltag als Ganzes irgendwie leichter und durch Digitalisierung vielleicht ein bisschen automatisierter machen, ohne dass aber irgendwie diese menschliche Komponente rausfällt. Und das war eigentlich so ein bisschen die Idee oder der Gedanke, der mich halt auch umgetrieben hat, immer mit jedem neuen Flaschenhäuser, in dem man halt irgendwo gestoßen ist, wo man sagt, ja, löst man mit einer Online-Rezeption schon das Problem, aber jetzt brauchst du eigentlich das Nächste. Und so ist man irgendwie vom Flaschenhaus zu Flaschenhäuser dahin gekommen, dass man sagt, eigentlich bräuchte man irgendwie so ein harmonisches digitales Ökosystem, das so im Hintergrund den Praxisalltag irgendwie mitträgt. Und aus der Idee raus ist jetzt eigentlich das entstanden, was wir halt jetzt gerade so machen, irgendwie zu versuchen, so eine digitale Orchestrierungsebene mit den passenden Werkzeugen irgendwo aufzubauen, die halt den Alltag als, also Praxisalltag irgendwie ganzheitlich in einer Plattform irgendwo abzubilden. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen.
Damit. Verstanden. Cool. Und das heißt, eure primäre Zielgruppe sind niedergelassene Praxen, / und Kliniken, dazu kommen wir gleich nochmal. Und die Online-Rezeption, mit der das Ganze gestartet ist, funktioniert ja so, dass eine Praxis, wenn ich es richtig verstehe, euer Widget mit all diesen Features auf ihrer eigenen Praxis-Webseite einbettet und von dort können Patientinnen und Patienten irgendwie Services anstoßen.
Mhm. Genau. Ja,
vereinfacht jetzt, modelliert. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite die Patienten, ihr habt die Praxen, die diese Services anbieten. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Kanal zwischen Patient und Praxis auch für andere Stakeholder aus dem Gesundheitswesen ganz spannend ist. Also wer zahlt am Ende auch für eure Lösungslist? Primär die Praxen? Gibt es zu den Patienten irgendeinen Strang? Gibt es andere Stakeholder, die irgendwie mit im Geschäftsmodell berücksichtigt
sind? Also wir sind funktionell irgendwie ja B2B2C. Das heißt, wenn wir irgendwie was bauen, müssen wir uns immer überlegen, auch nicht nur wie arbeitet das B damit, sondern auch das 2C, also die Patienten irgendwie, wie muss man es machen, dass sie das gerne hernehmen. Zahlen tut uns aber ausschließlich das 2B, also die Praxis oder die Klinik, die uns nutzt, genau.
Okay, ja, extrem ähnlich wie bei uns. Ja. Verstanden. Und jetzt habt ihr, wenn unsere Recherchen stimmen, habt ihr wirklich in kurzer Zeit, und dafür ziehe ich auch absolut meinen Hut oder wir unseren Hut, weil wir kennen ja auch das Vertriebsbusiness im ambulanten Umfeld, der in kurzer Zeit über 4000 Praxen und Kliniken gewonnen, was echt beeindruckend ist. Das heißt ja, euer Sales muss ja sehr gut funktioniert haben oder ihr habt irgendeinen anderen Königsweg. Lass uns gleich mal schauen. Aber wie seid ihr salesseitig aufgebaut? Also macht ihr das komplett als 3-2-1-Med für euch selbst mit einer eigenen Sales-Unit? Habt ihr bundesweit mehrere Präsenzen? Macht ihr alles remote oder setzt ihr mehr auf Vertriebspartner, wie wir es als Medartix tun? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also dadurch, dass ich keinen unternehmerischen Hintergrund irgendwo hatte, ist halt ganz vieles bei uns zum Teil etwas unkonventionell entstanden, so wie ich mir halt einfach gedacht habe, so würde ich es jetzt irgendwie aus Bauchgefühl raus machen, was vielleicht an vielen Stellen auch nicht ganz so ist, wie man es eben klassisch machen würde, aber halt irgendwie es funktioniert. Und durch dieses, sagen wir, sich Try and Error da irgendwo rein zu optimieren, sind halt da jetzt, sagen wir, Prozesse oder Wege entstanden, die halt für uns irgendwie gerade gut funktionieren. Und was bei mir halt so ein wichtiges Thema war, dass ich immer den Zustand haben wollte, dass ich sage, ich kann irgendwo selbst möglichst unsere Geschicke steuern. Also ich wollte irgendwie nie jetzt zu sehr abhängig sein von Einflussfaktoren, die ich nicht selber irgendwo in der Hand habe, weil dann geht es auch irgendwie so ein bisschen in eine Unwägbarkeit auch für die Mitarbeiter, die irgendwie in dem Unternehmen sind, weil wenn ich nicht genau weiß, wie kann ich wachsen, dann kann ich denen ja auch keinen sicheren Arbeitsplatz bieten. Also irgendwo habe ich da schon ein gewisses Sicherheitsbedürfnis und will da irgendwo verantwortlich irgendwo unterwegs sein. Deswegen war unser primäres Ziel einfach, schon einen Wachstumsweg aufzubauen, den wir primär erstmal gut selber steuern können. Sprich, weil wir halt wissen, okay, wenn ich so und so viel Marketingaktivität in einem entsprechend ausgebauten Kanal betreibe, dann funktioniert das. Oder wenn wir so und so viel, ich sag jetzt mal Kaltakquise stumpf gesagt machen, dann funktioniert das so und so. Und das sind Schrauben, an denen ich drehen kann. Das heißt, unser Hauptwachstumsfaktor ist tatsächlich wir selbst intern. Und einfach, weil wir halt mittlerweile mit so vielen Praxen und Kliniken irgendwo interagieren jeden Monat, ist es für uns gar nicht praktikabel, da irgendwo rauszufahren. Das heißt, wir machen tatsächlich alles remote. Am Anfang ging es einfach nur so, weil ich halt allein war. Und mit der Zeit ist es halt dazu geworden, dass es eigentlich nie den Punkt gab, zu sagen, drehen wir das nochmal um, weil es einfach dann zu viel geworden ist. Also das heißt, der Hauptfaktor ist, wie gesagt, wir machen unseren Vertrieb selbst und machen das von vor Ort. Aber was wir natürlich jetzt schon eben aufbauen und da eben auch forcieren möchten, sind halt vor allem jetzt Partnerschaften, jetzt zum Beispiel auch mit euch, weil es zum einen halt funktionell schon mal super essentiell ist, da irgendwo Hand in Hand zu arbeiten und nicht jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und weil man da halt, gerade wenn man irgendwie so komplementär zueinander ist, gemeinsam halt immer weiterkommt, wie wenn man es alleine macht. Aber das ist halt irgendwie so eine Erfahrung, die wir bisher jetzt zumindest gemacht haben. Es gibt halt irgendwo Partnerschaften, da weiß man sehr gut, wie viel dabei rumkommt, in Anführungszeichen jetzt auch planungssicherheitstechnisch. Und dann gibt es Partnerschaften, wo man am Anfang sich denkt, boah, Wahnsinn, was da rumkommen wird, weil riesengroß. Und dann kommen am Ende irgendwie pro Monat ein, zwei Praxen mit rein. Und dann gibt es auch Monate, da passiert irgendwie gar nichts. Oder da haben die, keine Ahnung, zwei Monate Urlaub oder was weiß ich was. Und das war mir immer zu wenig planbar, als dass ich da irgendwie die Zukunft jetzt auch von den Leuten irgendwie drauf bauen wollte. Die bei uns sich jetzt, gerade wenn du jetzt als Mitarbeiter dich für ein junges Unternehmen entscheidest, ist das ja auch irgendwie ein mutiger Schritt, wo jetzt Leute sagen, hey, keine Ahnung, ich höre meinen alten Job auf und komme jetzt, gerade die ersten, die bei uns kamen, kommen irgendwie in eine 5-Mann-Bude. Mhm. Also da bin ich jedem Einzelnen total dankbar, dass die diesen Schritt irgendwie gemacht haben damals. Und gerade weil ich für die dann halt auch irgendwie einen sicheren und planbaren Weg aufbauen will, ist es quasi so, dass sie sagen, wir kalkulieren immer mit dem, was wir selber steuern können und alles, was dazukommt, ist einfach wunderbarer Beifang, in Anführungszeichen, den wir mal mehr, mal weniger geplant einfach dann auch mit aufbauen, genau.
Verstanden. Ja, cool. Naja, und auch trotzdem beeindruckend, dass ihr ja schon letztendlich gebootstrapped dann so schnell gewachsen seid. Und ich glaube, vielleicht war das zu Beginn so bei den ersten 5 Mitarbeitern, dass man da auch von außen ganz schön Risiko eingeht, vielleicht als potenzieller Arbeitnehmer. Aber jetzt mit einer 4-stelligen Anzahl an Praxen ist ja auch eine gewisse Bestandskundenbasis da, ne? Und wir sehen es ja bei uns auch ganz gut. Du hast natürlich dann auch eine Chance, ein ganz anderes Empfehlungsgeschäft aufzubauen, wenn du gut performst. Ja, natürlich so, aber ja, cool.
Aber es ist natürlich schon, also da würde ich auch so sehen, dass einfach ein ausreichend großes Fundament im Sinne von einer zahlten Kundenbasis dich schon ein Stück weit absichert. Aber es ist ja jetzt gesamtwirtschaftlich schon auch eine verrückte Zeit, muss man sagen, wo man ja, also wenn man vor 20, 30 Jahren angefangen hat, ein Unternehmen aufzubauen und du hast irgendwie deinen Krempel gut gemacht, also was du selber kontrollieren konntest, dann konntest du ja schon irgendwie sagen, ich weiß, wir segeln in eine gute Zukunft. Was sich ja jetzt irgendwie gerade so total unwägbar verändert und wo keiner steuern kann, ist, was passiert denn gesamtwirtschaftlich einmal jetzt in Deutschland, dann aber auch jetzt irgendwie global, welchen Einfluss hat KI, führt es dazu, dass, keine Ahnung, in 5 Jahren irgendwie wirtschaftlich so viele Verwerfungen irgendwo stattfinden, dass ein Wirtschaftssystem wie jetzt einfach gar nicht mehr in der Form existiert. Und auch da musste er irgendwie sagen, hey, wie kann ich mein Unternehmen in so einem Fahrwasser, wo ich eigentlich nicht mehr wie früher auf der Landkarte irgendwie einen Kurs ziehen konnte und mich darum gekümmert habe, dass auf dem Schiff alles gut läuft, weiß ich schon, ich konnte in die Richtung dampfen, wo ich jetzt ja irgendwie durch den Nebel so zwischen den Wellen irgendwie rumhüpfen muss so ein bisschen. Und da glaube ich, ist halt die einzige Möglichkeit, die man hat, halt maximal schnell trotzdem auch weiter zu wachsen. Das ist bei euch dasselbe Spiel. Und dann musst du halt trotzdem irgendwo wieder jede Ressource, die irgendwie reinkommt, möglichst direkt in Wachstum ummünzen. Also ist es zumindest, aber wir sind ja auch nochmal irgendwie 5 Ecken kleiner als ihr. Schon auch nochmal ein anderes Spiel, das sagt, ja, es ist schon eine gewisse Beruhigung, dass wir das Fundament haben, aber eigentlich jeder Euro, der reinkommt, darf eigentlich nicht groß irgendwo rumliegen, weil sonst ist es eine möglicherweise verpasste Chance, uns ein bisschen besser für die Zukunft abzusichern.
Ja. Ich sehe da volle Parallelen, mal unabhängig von der Größe oder so jetzt des Unternehmens. Man hat es ja auch zum Jahreswechsel auch gesehen mit dieser SaaS-Apokalypse, die abfallenden Bewertungen vieler Softwareunternehmen auch gesehen, aufgrund von KI und mit dieser These, wer weiß, ob überhaupt noch so User-Interfaces in Zukunft eine große Rolle spielen. Also wird spannend die nächsten 2-3 Jahre, von daher. Und ihr habt ja diese Tür aufgemacht für Online-Rezeptionen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Wir sehen jetzt bei unseren Marktbegleitern aus dem Praxissoftware-Umfeld, dass immer mehr beginnen, auch eigene Online-Rezeptionslösungen zu bauen. Also beispielhaft jetzt CGM, Tomedo, Dr. Lib und Co. Ja. Und es gibt ja auch den ein oder anderen Marktbegleiter von euch, würde ich mal sagen, der sich zumindest ein ähnliches Produktportfolio gönnt. Wer würdest du sagen, sind eure Hauptwettbewerber?
Also dadurch, dass wir jetzt mit unserer Neuausrichtung vom System, und da ist ja ein Teil davon jetzt unser App Store, wo wir Online-Rezeption, Telefon, KI, Anamnese, Bögen, Kalender, was weiß ich was drin haben, ist es, sag mal, in jedem Funktionsbereich zum Teil einfach dann ein bisschen anderes. Marktbegleiter, Konglomerat, halt im Kalenderbereich gibt es halt Marktbegleiter, im Online-Rezeptionsbereich gibt es einige Marktbegleiter, DocMedico, Medflex und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile relativ viele, die da irgendwo auch auf diesen Online-Rezeptionszug irgendwo aufgesprungen sind. Dann natürlich viele PVS-Hersteller, die jetzt auch eigene Lösungen da an der Stelle rausbringen. Also das ist abhängig von der Funktion mittlerweile bei uns, weil es halt nicht mehr nur Online-Rezeption, das ist halt in jedem Bereich so ein bisschen ein anderer Marktbegleiterpool. Aber auch das ist halt jetzt was wir jetzt gerade mit dem App Store bei uns halt auch anstreben, dass mir schon bewusst ist, dass keiner in allen Bereichen immer die beste Lösung haben kann und uns das Wichtigste aber ist, dass die Praxis das beste Gesamtökosystem bekommt. Und dafür muss man einfach auch dann irgendwie über den eigenen Stolz drüber springen und halt sagen, es gibt Themen, da ist jemand anders besser. Und es ist halt was wir jetzt zum Beispiel bei uns mit dem App Store dann auch so machen, der ist halt auch offen für Drittanbieter. Das heißt, selbst wenn wir in irgendeinem Bereich eine Lösung anbieten, was es sich Anamnesebögen als Beispiel, gibt es so tolle andere Systeme da draußen, die zum Teil in den Praxen ja auch schon weit verbreitet sind, wo ich gar nicht hergehen will und jetzt irgendwie mit der Brechstange da nur um irgendwie 50 Euro im Monat mehr zu haben, jemand anders aus der Praxis rausprügeln muss. Ja. Der Kuchen ist groß genug für alle. Da sagen wir lieber, hey, wie können wir das System irgendwie toll integrieren, in unsere Workflow-Plattform mit einbauen, kommt es in unseren App-Store mit rein und dann kann man zusammen sich irgendwie unterhängen. Aber es wird halt eine möglichst harmonische Gesamtlandschaft raus, wo die Tools halt nicht mehr irgendwie separat stehen, sondern die halt untereinander entlang von dem vernünftigen Bauplan miteinander connected sind. Und deswegen ist es bei uns in jedem Bereich, wie gesagt, einige Marktbegleiter, aber wir versuchen die eher tatsächlich dann freundschaftlich mit einzuhaken und zu sagen, hey, dann schauen wir halt lieber, kommt es in den App Store mit rein und wir machen es zusammen und die Praxis kriegt das Coolste am Ende.
Ja, du hast gerade auch einige Grundgedanken, die unserem Metallic Sales Hub zugrunde lagen und diese Entscheidung, dass wir uns auch öffnen, darauf basieren die letztendlich, auf den Gedanken, die du gerade hattest, dass wir auch gesagt haben, es wäre einfach vermessen zu sagen, ich kann als Medatix oder allgemein, ich kann als Praxissoftwareanbieter in all diesen Themenfeldern, die es da draußen gibt und sich zweiwöchig neue auftun, überall ideale Lösungen selbst anbieten. Keine Chance. Ne? Nee. Wir könnten nie im gleichen Umfang eine Online-Rezeption machen, wie ihr das gemacht habt. Ja. Und von daher, auch wir haben da ja Co-Petition. Ne? Also wir haben ein eigenes Produktportfolio, was dann teilweise mit unseren Health-Sub-Partnern, was teilweise sogar mit Lösungen aus eurem Produktportfolio teilweise im Wettbewerb steht. Aber ist ja nicht schlimm. Ne? Und ich glaube, es ist einfach eine neue, es ist ein bisschen eine Zeitenwende, dass jetzt auch in dem Umfeld, im Digital Health Umfeld, dann Player, die teilweise Wettbewerber sind, trotzdem miteinander zusammenarbeiten.
Ja. Und man kann aber halt, und das finde ich schon auch entscheidend, das haben wir ja gerade schon, als wir vor dem Podcast ein bisschen gequatscht haben, man kann Dinge ja, selbst wenn man irgendwo sagt, man macht das Gleiche, irgendwie so gestalten, dass beide einen Teil vom Kuchen abhaben. Es muss ja nicht immer ein Entweder-Oder sein. Genau. Oder dass man sagt, wie kann man das halt, selbst wenn wir, was weiß ich, eine Lösung anbieten, die ihr jetzt anbietet oder die ein anderer mit anbietet, halt so gestalten, dass es irgendwie nicht zum Schaden des anderen passiert. Also da findet sich eigentlich immer irgendwie eine Lösung. Bedeutet halt dann manchmal, dass man auf den letzten Euro verzichten muss, aber das ist ja eh irgendwie bei uns auch so ein Teil der Gründungsgeschichte. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss den letzten Euro verdienen. Ich muss mir weder einen Job basteln, noch ums Verrecken ja. Unternehmen aufbauen. Ich hätte auch einfach in der Medizin bleiben können, da kann man auch angenehm und zum Teil wahrscheinlich jetzt mittlerweile stressfreier leben wie jetzt gerade. Aber deswegen war es nie drauf ausgelegt, irgendwie den letzten Euro rauszuquetschen. Und ich möchte einfach, dich ja vorhin auch schon gesagt, mit anderen coole Lösungen bauen und zusammenarbeiten, wo ich nicht nach dem Händeschütteln die Finger nachzählen muss. Und wenn man irgendwie so Leben und Leben lassen so als Grundcredo irgendwie einbaut, dann findet man immer eine Lösung da. Selbst wenn man einen Teil überlappende Funktionalitäten hat, einen Weg, wie man viel besser zusammenarbeiten kann. Und dann haben wir halt 50 Euro weniger, aber dafür kommen in der Zusammenarbeit vielleicht wieder irgendwie 10 neue Kunden raus und andersrum. Also das ist...
Der Kunde ist am Ende irgendwie zufriedener.
Ja, alles genau.
Und was ich noch nicht ganz verstanden habe, also ich glaube für den klassischen niedergelassenen Massenmarkt habe ich den Ansatz verstanden, aber ihr habt ja auch Kliniken als Kunden oder Klinik MVZ, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja.
Was macht ihr in dem Umfeld? Ist das eigentlich das Gleiche?
Also die haben im Prinzip ja ähnliche Probleme. Also da ist es ja auch, was weiß ich, in der Klinikambulanz, da rattern genauso die Anrufe rein oder die müssen intern Themen organisieren oder allein der Organisationsaufwand um eine OP außenrum. Also das fängt ja damit an, du hast irgendwie ein Vorgespräch, das muss ja schon mal terminiert werden, da müssen alle Unterlagen da sein, da allein irgendwie 10 Erinnerungsschleifen zu drehen, bis du alle Erinnerungen raus hast und die Unterlagen auch wirklich da sind, dass du überhaupt ein OP-Vorgespräch machen kannst. Ja, haben sie ja MRT dabei, waren sie schon mal woanders, haben sie auch einen Medikamentenplan dabei, dass der, wenn der hier für die Beratung für seine OP da sitzt, dass man nicht wieder 5 extra Runden drehen muss. Dann hat er, was weiß ich, war der OP-Beratungstermin durch, dann will er das machen, dann brauchst du einen Aufklärungstermin, dann brauchst du einen Anästhesie-Prämedikationstermin, dann hat er den Klinikaufenthalt, dann braucht er danach 3 Kontrollen. Also dieser Organisationsstrang entlang von einem Thema um eine OP ist einfach unfassbar groß und da gibt es halt entlang von diesem Workflow 100.000 Sachen, die jetzt halt irgendwie müssigerweise händisch von Menschen gemacht werden, wo man halt einfach sagt, da kann man schon ganz, ganz viel Zeit sparen, wenn man halt dieses Dokumentenerinnerungsmanagement und vor der OP nochmal anrufen und denen sagen, ey, kommst du auch wirklich, wenn man das irgendwie automatisiert. Und das haben Kliniken genauso wie eine Praxis, es sind halt einfach ein bisschen andere Workflows.
Ja, alles klar.
Aber allein das Thema, also so ein bisschen aus dem Nähkästchen bei mir, man glaubt nicht, wie viele Leute riesengroße OPs einfach absagen, indem sie nicht kommen. Also das war bei uns zum Teil, da hast du welche großen Rekonstruktionen, wo man sagt, das ist eine 8-Stunden-OP, die wird über Wochen und Monate geplant, also Aufklärung und Anästhesie für so einen Monstereingriff, dann danach 2 Wochen stationärer Aufenthalt, 5-mal zum Radiologen vorher, das wirklich alles
da. Viele Abhängigkeiten.
Unfassbar viel Aufwand, also die sind eh schon durch ein Räderwerk an Organisation durch. Und dann wartest in der Früh in der Prämedikation und der Patient kommt einfach nicht in die Klinik. Und ist aber auch nicht mehr erreichbar. Also das ist Wahnsinn, wie viel da einfach organisatorisch irgendwie auf der Strecke bleiben kann, bis hin, dass der Patient einfach nicht auftaucht, weil das vergessen hat oder Gott weiß was. Und da hat man halt einfach wahnsinnige Hebel da irgendwie, jetzt ist nicht perfekt zu machen, aber wenn man da schon 10 oder 20% irgendwie rausoptimiert, ist das schon ein Riesenhebel.
Absolut. Ja klar, das sind die Probleme, egal ob es eine Klinik ist, ein Klinik MVZ ist oder eine klassische niedergelassene Praxis.
Ähnlich, nur mehr.
Nur noch schlimmer. Und wir haben ja vorhin über Regulation eingangs gesprochen. Wenn ich so auf euch schaue, dann bin ich ja immer ein bisschen eifersüchtig, nicht nur auf euch, sondern auch auf andere Anbieter, die nicht so stark reguliert sind wie Praxissoftware-Anbieter. Weil bei uns gehen natürlich viele Softwareentwicklungskapazitäten, sind einfach für Regulation es bleibt gar nicht so viel übrig für Innovation und Co. Wie würdest du da auf euch heute blicken? Habt ihr da schon seid ihr völlig frei aus deiner Sicht oder gibt es schon, also jetzt mal Datenschutz und Co. Mal Haken dran, ist klar, aber.
Ist also, ich würde sagen schon, das größte regulatorische Thema ist wirklich Datenschutz. Allein was du mit Zertifizierungen da irgendwie brauchst, ISO, C5 und schieß mich tot, ist ja schon ein unfassbar großer Aufwand. Und dann ist es halt sehr funktionsabhängig. Also was weiß ich, eine Videosprechstunde muss halt irgendwie zertifiziert sein. Da ist dann eher funktionsabhängig. Da ist das Gute, dass halt, ich sage jetzt mal, bei Dingen, die jetzt relativ cutting-edge neu entstehen, ist halt glücklicherweise die Regulationsmaschinerie so langsam, dass man da erstmal ein bisschen vor der Welle surfen kann und einfach schon eine gewisse Marktdurchdringung hat, die entsprechend einen ja dann auch enabled hinterher, was weiß ich, wenn man schon 1000 Kunden hat, die einführen, Modul bezahlen, ja, und man braucht dann hinterher irgendwie 100 oder 200.000 Euro für irgendeine Zertifizierung, dann investiert sich das Geld natürlich viel einfacher, weil sich schon aus dem Bestand trägt oder man einfach zumindest weiß, okay, das lohnt sich. Also wie wenn du halt vorher schon irgendwie sagst, ich muss da erstmal in Vorleistung gehen und dann am Ende kaufen es dir 3 Kunden ab und du hast halt irgendwie das Geld, wo du halt vielleicht auch 5 Gehälter hättest absichern können, halt irgendwie ja, wo rein versenkt, wo du sagst, ja, außer Spesen nichts gewesen. Ja.
Verstanden.
Also da ist ja glücklicherweise bei vielen Themen, gerade weil wir jetzt halt auch das viele andere im Markt ja irgendwie dann sich jetzt auch immer neue Ideen ausdenken, was kann man mit KI irgendwie machen und wo sieht man da wieder einen Hebel, da ist man halt immer so ein bisschen jetzt aktuell schon noch vor der Regulationswelle,
ja,
und kann das ein bisschen nutzen, also da sind wir wahrscheinlich in die ganze Ecke glücklicher noch dran wie jetzt bei euch, aber das ist wahrscheinlich, wie man Deutschland und die EU kennt, auch nur eine Zeitfrage, bis halt genau die Welle leider einholt.
Ja, ich glaube aus internationaler Sicht betrachtet, trotzdem wirkt schon so, wie wenn gerade im AI-Bereich schon super viel reguliert ist, aber klar, ich glaube innerhalb vom deutschen Digital Health Bereich, ja, hat man schon eine gewisse Freiheit in den Feldern. Andersrum, wenn ich mir dann anschaue, also es hat ja auch einen Schutzfaktor, manchmal Regulationen für bestehende Marktplayer. Ne? Wenn, klar, ich mir anschaue, wie viele Zulassungen du bei KBV, Gematik und Co. erstmal durchlaufen darfst, dass du überhaupt Praxissoftware Anbieter sein, ja, kannst du es natürlich auch für etablierte Anbieter wie uns ein gewisser Schutz vor neuen
Wettbewerbern.
Aber ja, es hat Vor- und Nachteile, ne?
Und es ist aber ja auch ein Stück weit sinnvoll, weil es ist ja, wir sind ja in einem Bereich, da geht es jetzt nicht, ohne das jetzt irgendwie einer Branche nahe zu treten zu wollen, da geht es jetzt nicht, ich sage jetzt mal, um einen Reifenwechsel, wo, also Beispiel Telefon-KI, ploppen ja jetzt irgendwie 100.000 Anbieter gerade auf dem Markt, weil es halt super simpel ist, irgendwie OpenAI, irgendein Modell mit einem anderen Technologie von irgendeinem Drittanbieter zusammenzustecken und du, ja, hast irgendwas, was ans Telefon geht. Ob das dann aber am Ende verantwortungsvoll funktioniert, wenn da ein Patient anruft und es vielleicht nicht einfach um, ich brauche ein Rezept geht, sondern der sagt halt irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe Schulterschmerzen und hätte eigentlich, was weiß ich, Angina pectoris Beschwerden, wo man sagt, hey, geh in die Notaufnahme oder ruf einen Notruf und das Ding sagt einem halt, ja, geh zum Orthopäden, das wird die Schulter sein. Wenn sowas halt da durchrutscht und es geht bei einem schief,
ja,
hast du halt gleich ein Riesenproblem. Und das Problem ist halt, die Wahrscheinlichkeit spielt halt da irgendwann gegen dich. Wenn du sagst, selbst wenn du eine Fehlerrate von 1 zu 10.000 hast, irgendwann hast du bei einer Telefon-KI halt 10.000 Anrufe voll und dann ist der eine dabei, wo dir es um die Ohren fliegt.
Ja.
Und wenn du da halt Anbieter hast, die so völlig unreguliert einfach in den Markt reinkommen können, denen das relativ wurscht ist, ob die sich das durchgedacht haben und die halt sagen, ja, am Ende bin ich eh nur Unterauftragsnehmer und juristisch muss die Praxis im Kopf, genau, hinhalten. Der Praxis ist es aber gar nicht so bewusst. Dann lasse ich die irgendwie offen ins offene Messer reinlaufen. Und das, dafür ist Regulation schon gut, weil es irgendwie auch, ich sage jetzt mal, die Praxen vor ihrer eigenen Unbedarftheit so ein bisschen schützt, wo sie da unter Umständen halt Leuten dann auf den Leim gehen, denen das halt völlig wurscht ist und die da halt die schnelle Marke irgendwo sehen.
Klar. Du hast mir eine gute Überleitung zu einem Regulationsthema gebaut, was sehr aktuell ist, weil es, glaube ich, Ende letzter Woche oder in der zweiten Wochenhälfte letzter Woche final durchs Kabinett ist, ist ja dieses GEDIC-Gesetz für Daten und digitale Innovationen, wie es sich schimpft. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat die KBV jetzt die Rolle zugeschrieben bekommen, so eine Plattform für digitale Ersteinschätzung zu betreiben und für digitale Terminvermittlung. Und die Krankenkassen wiederum haben die Rolle zugeschrieben bekommen, in ihren Krankenkassen-EPA-Apps diese digitale Ersteinschätzung für die Versicherten verfügbar zu machen. Als ich mich in Vorbereitung auf die Podcast-Folge quasi dann nochmal so mit eurem Produkt beschäftigt habe und allgemein auch mit unseren Lösungen und so, dachte ich mir nochmal, ob das nicht ein Risiko ist. Also wenn es wirklich, ich verstehe den Ansatz des Gesetzgebers, ja, und aus meiner Sicht ist es auch sinnvoll, dass man sagt, wenn man die EPA zum Mittelpunkt machen will für die Patienten und für die Versicherten, dann macht es Sinn, das dort auch anstoßbar zu machen, ne? Dieses digital vor ambulant, vor stationär. Gleichzeitig hebelt es natürlich ein Stück weit so diesen Ansatz aus, ich als Praxis habe hier meine eigene Webseite und dort sollen sich eigentlich meine Patienten wiederfinden. Wie blickst du darauf? Siehst du das als Risiko oder sagst du,
also spannend? Habe ich es mit mir selbst auch noch nicht final ausdiskutiert.
Er ist auch sehr frisch.
Ja, also Natürlich hast du immer ein gewisses Risiko, aber das hast du ja auch theoretisch bei ganz vielen anderen Sachen. Also sich von der Gematik Tim und Kim irgendwie forciert wurde, haben wir auch irgendwie gedacht, boah, was heißt das jetzt und so. Du hast halt zum einen schon mal das Problem, wie schnell setzt sich sowas durch. Also ich glaube, einen gewissen Schutz hat man schon allein deswegen, weil es einfach in der Medizin ein unfassbar, ich sage jetzt mal, durchdringungsresilienter Markt ist. Meinen kennen wir beide.
Schöne Formulierung.
Aus dem Sales. Bis du da mal irgendwas mit einem gewissen Speed irgendwo etablierst und es dann auch funktioniert, siehe E-Rezept und so, das ist ja, da gibt es ja so viele leidvolle Geschichten, bis da die Dinge zum Laufen anfangen. Das dauert einfach eine gewisse Weile. Und das andere ist, in dem Fall muss ich ja auch noch die Patienten irgendwie mit an den Tisch holen. Und das ist unserer Wahrnehmung nach nochmal eine mindestens so harte Nuss, wie nur die Praxisseite zu knacken. Das ist das eine. Und dann hast du aber auch noch das Thema, auch so eine Lösung wird wieder blinde Flecken haben, weil es ja erstmal, sag ich mal, viel den normalkassenärztlichen Bereich abdeckt. Du hast aber immer mehr Kollegen und Praxen, die einfach sagen, ich tue mir das nicht mehr an, blöd gesagt, ich mache einfach eine Privatpraxis. Privat. So, und bei denen fällt es auch wieder in sich zusammen.
Ja.
Und das ist ja das andere, ich meine, das weißt du genauso gut wie wir, es ist ja in der Regel mit Terminierung nicht getan, weil wäre es einfach nur ein Problem von, ich schmeiß einfach alle Verfügbarkeiten in den großen Pool und packe eine Online-Terminbuchung drüber. Technisch sowas zu bauen, wäre ja vor 10, 15 machbar. Jahren schon problemlos möglich gewesen. Auch für einen Staat, der etwas langsamer entwickelt wie die freie Wirtschaft. Aber das ist ja eigentlich nicht das Grundproblem, warum es nicht funktioniert, sondern du hast irgendwie eine gewisse Leistung, ich sage jetzt mal im hausärztlichen Bereich, eine Vorsorge. Mhm. So, die eine Praxis sagt ja, bei uns läuft die Vorsorge so, die andere Praxis sagt, bei uns läuft die Vorsorge so. Und das ist ja immer auch Teil deiner ärztlichen Kompetenz und Hoheit zu entscheiden, wie behandelst du deine Patienten und welchen Umfang hat bei dir eine Vorsorge. Also jetzt, wenn du da einfach wieder ein großes Ganzes draus machen willst und es kommt so eine Generalmaschinerie dabei raus, das wird einfach, kann ich mir nicht vorstellen, niemals so individuell funktionieren, dass das mit dem Praxisalltag in der Masse wieder kompatibel ist, der so heterogen ist, sondern wahrscheinlich wird es halt drauf rauslaufen, dass du halt als Praxis irgendwie wieder so ein Grundkontingent dann zur Verfügung stellen musst, dass du sagst, ja okay, 10 Stunden in der Woche musst halt dafür vorhalten, das sind dann immer irgendwelche halben Stunden Slots.
Ja.
Da biegst dann irgendwie deinen Praxisalltag außen rum, damit dir das nicht alles zersprengt, aber dass irgendwie die Masse der Planung zwischen Patient und Praxis über so ein einheitliches System läuft. Dafür ist es einfach zu komplex und dafür sind auch die Abläufe in den Praxen viel zu heterogen. Also das würde wahrscheinlich funktionieren, wenn es irgendwann so ist, dass man sagt, normale Gesundheitsdienstleistung ist wie in so einem Science-Fiction-Film irgendwie in einem Container. Du rennst da rein, eine KI nimmt das Blut ab und du sprichst mit einer Stimme und die macht die Diagnostik, weil du da einfach, da ist kein Mensch mehr, der für sich entscheidet, wie er mit seinem Patienten umgeht.
Immer alles klar.
Und er sagt, ich nehme mir in meiner Praxis 10 Minuten mehr Zeit für die Patienten. Oder wenn die Oma Erna kommt, ich weiß, keine Ahnung, oder ist letzte Woche der Mann verstorben, dann nehme ich mir da 10 Minuten mehr Zeit, weil die kommt halt vielleicht auch in die Praxis, weil sie gerade jemanden zum Sprechen braucht.
Ja.
So, wenn das verloren geht, dann geht viel mehr aus der Medizin verloren. Und das werden ganz viele nicht zulassen und deswegen das Spiel nicht mitspielen. Und damit implodiert so ein System eh schon von sich aus. Deswegen bin ich da relativ entspannt, wird das vielleicht irgendwie mal, sagen wir, 20% von dem Terminbuchungsmarkt irgendwie wegnehmen. Oh, kann schon sein. Dafür bleiben wahrscheinlich wieder allein, weil es auch mit einer Terminbuchung nicht getan ist. Wenn du sagst, ja, nach dem Termin brauche ich ja die Unterlagen, wer kümmert sich da drum und so. An irgendeinem Punkt hört der Prozess wieder auf und dann macht es wieder 5 neue Opportunitäten auch. Also da bin ich aktuell relativ entspannt, muss ich sagen.
Fand ich aber eine sehr gute Beschreibung, dass im Endeffekt die individuelle Versorgungssituation des jeweiligen Patienten mit seinem jeweiligen Behandler nicht in so ein Standardkorsett einfach pressbar ist. Finde ich eine gute Beschreibung. Gehe ich auch mit, halte ich für sehr schwierig. Mich hat es nur mal interessiert und den einen Punkt, den du gesagt hattest, mit diesen, die Patienten überhaupt auch mitzunehmen, ist vielleicht an der Stelle, finde ich, sogar der schwierigere Part. Ja, also, dass du die Praxen vielleicht sogar dazu zwingst, dass sie gewisse Terminkontingente so einem zentralen Terminservice bereitstellen, was sie jetzt schon teilweise müssen. Ja. Fein Haken dran, ja. Aber das bedeutet nicht, dass automatisch Patienten alle die App ihrer Krankenkasse benutzen. Deshalb finde ich euren Ansatz zu sagen, ich gehe gar nicht so starr auf dieses App-Thema, sondern ich sage einfach, die jeweilige Praxis, die ja erstmal vor allem ihre Bestandspatienten auch gut digital versorgen will, bettet das einfach, in Anführungszeichen, ist nicht despektiert, bettet das einfach auf ihre eigene Praxisinfrastruktur und Praxiswebseite ein, finde ich ziemlich clever, weil es natürlich auch auf Seiten des Patienten super niedrigschwellig ist. Nicht eine App runterladen muss und Updates und Co. Ich kenne es selbst von meiner EPA-Nutzung. Ich habe es geschafft, mich da onzuboarden und da bin ich ja durchaus eine Ausnahme. Und beim nächsten Update bin ich raus.
Also wenn das jetzt schon, mir geht es ja genauso, und wenn das jetzt schon irgendwie Leuten wie uns, die eigentlich im MedTech sehr technikaffin und noch mit eigentlich Vorschusslorbeeren gegenüber neuen Lösungen an sowas rangehen und eigentlich sagen, ja komm, das ist mir doch viel zu blöd, mache ich nicht. Wie soll das in der breiten Masse funktionieren? Wird nicht passieren. Und was halt in der Medizin noch nie funktioniert hat, ist irgendwie, zumindest nicht in der Masse, was reinzubringen, wo sich der Alltag der Menschen drumherum biegen muss. Weil wenn eines nicht funktioniert, egal bei was, zumindest meine Meinung oder Wahrnehmung, du änderst Menschen nicht groß. Menschen sind so, wie sie sind. Du kannst so makroökonomisch, Blüh gesagt, schon so ein bisschen die Himmelsrichtung ändern, aber du baust dann einfach eine Weiche ein und sagst, ihr lauft jetzt alle noch links. Mhm. So, das wird nicht passieren. Die rennen dir halt deine Weiche ein und laufen geradeaus weiter. So, und wenn du halt jetzt in so komplexes System wie die Medizin, wo auch noch so viel Emotion auch mit drin ist, weil gerade von Patientenseite, da geht es ja auch um was. Es ist ja eben nicht der Reifenwechsel, wo man sagt, ja gut, jetzt ist irgendwie ein Reifen verloren gegangen, sondern da in der Regel hast du ja ein echtes Problem. Dann werden sich dann nicht alle irgendwie so über den Kamm scheren lassen. Und dann muss eine Lösung so flexibel sein, dass sie sich immer ganz individuell um die Praxis herum gestaltet und um das, wie die mit ihren Patienten interagieren. Und dann ist allein der Onboarding-Aufwand, so ein System so passend auf die Praxis auch dann hinzustellen, so astronomisch hoch, wisst ihr ja auch.
Genau.
Wie soll das eine staatliche Institution irgendwie leisten? Die müssen ja für jede Praxis einen Mitarbeiter abstellen, der sich, was weiß ich, so und so viele Stunden Zeit nimmt, nur um das onzuboarden. Wird niemals passieren. Und werden die das im Selbst-Onboarding machen? Garantiert auch nicht. Und werden sie mit einer Standardlösung arbeiten? Wahrscheinlich auch nicht. Also deswegen bin ich da relativ gelassen.
Blicke ich sehr ähnlich drauf, spannend. Dann lass uns doch quasi so im dritten Chapter nochmal Richtung Zukunft gemeinsam schauen. Erstmal in die nähere Zukunft. Was glaubst du, wird sich in den nächsten 2 bis 3 Jahren in Sachen Digitalisierung in Praxen fundamental ändern?
Also ich würde zum einen vermuten, also man hat ja jetzt schon einen immer größeren Teil, die sind wir grundsätzlich mental digitalisierungsbereit sind, aber es gibt ja immer noch einen erschreckend großen Prozentsatz an Gesundheitseinrichtungen, die eigentlich ja von Digitalisierung noch sehr weit bis Lichtjahre weit weg sind irgendwie. Und da finde ich, merkt man aktuell schon irgendwie so einen gewissen Trend, dass irgendwie dieser noch gar nicht digitalisierungsbereite oder nur bedingt digitalisierungsbereite Anteil ein bisschen einschmilzt und immer mehr so ein bisschen fluider wird im Sinne von, ich würde mir das zumindest mal anschauen. Dann kommt es immer noch auf die Lösung an, aber zumindest schmilzt dieser riesige Berg aus, Digitalisierung braucht man nicht, haben wir schon immer auf Papier gemacht, der schmilzt, finde ich, ein bisschen schneller, als das vor 2, 3 Jahren irgendwie noch der Fall war. Was, würde ich sagen, schon so ein bisschen den Weg ebnet dafür, dass einfach Digitalisierung die nächsten 2, 3 Jahre schneller gehen wird. Und dann ist halt einfach in diesem Bereich der Digitalisierung KI halt jetzt so ein übermächtiges Thema, dass ich schon vermuten würde, dass an den richtigen Stellen, wo es einfach auch wirklich Mehrwert bringt und schon sicher funktioniert, auch KI jetzt einfach deutlich schneller dann in den Alltag reinkommen wird. Also ich würde vermuten, dass man sehen wird, dass die nächsten 2, 3 Jahre einfach deutlich mehr Praxen anfangen, mit digitalen Lösungen zu arbeiten und einfach eine gewisse Offenheit dann auch an den Tag legen und dass man einfach dann in vielen Praxen auch immer mehr schon hier und da auch wirklich echte KI-Lösungen irgendwo ein bisschen rausploppen sieht.
Ja, danke. Ja, ich bin auch gespannt, gerade so in den nächsten 2 oder 3 Jahren, wie wird sich der Markt verteilen? Ihr habt ja einen sehr offenen Ansatz mit eurem Portfolio und Co-Petition, was du vorhin beschrieben hast, wir auch, würde ich sagen. Wir sehen aber, dass gleichzeitig sich andere Marktbegleiter von uns diametral anders aufstellen. Ja. Sagen hier, all in one, du kriegst alles bei uns, wir öffnen uns nicht nach außen. Bin mal gespannt. Ich glaube, dass beide Ansätze Anhänger finden, logischerweise.
Ja.
Aber wer mit welchem Anteil, das wird sehr spannend in den nächsten 2, 3 Jahren.
Ist eine gewisse Wette auf die Zukunft, klar.
Na klar.
Aber ich sag mal, einfach würde ich sagen, Bauchgefühl technisch und erfahrungsgemäß sind, selbst als gefühlt als Seilschaft, kommst du vielleicht ein bisschen langsamer den Berg hoch, aber wahrscheinlich höher und sicherer. Mhm. Wahrscheinlich als Solo-Kletterer bist du wahrscheinlich ein bisschen schneller, aber unter Umständen stürzt halt mittendrin ab und es hat dich keiner mehr am Seil und dann ist halt gar.
Also, ich glaube auch einfach schlicht vor der Lösungsvielfalt, die in den letzten Jahren entstanden ist, musst du fast in Ökosystemen arbeiten. Ja. Selbst wenn du heute vielleicht sagst, du magst einen All-in-One-Ansatz, den ich in Teilen verstehen kann, je nach Hintergrund des jeweiligen Anbieters, das ist auf Dauer wahrscheinlich gar nicht durch.
Das glaube ich.
Weil du auch nicht jedes Thema selbst besetzen kannst. Lass uns mal vielleicht sogar bewusst aus dem nur Digitalisierungsfokus mal rausgehen. Ich meine, du bist vom Hintergrund Mediziner. Was würdest du sagen, ist im Gesundheitswesen allgemeine Entwicklung, die unterschätzt ist?
Also ich glaube, das ist jetzt wieder das Buzzword schlechthin, aber was man einfach brutal unterschätzt und gerade hier brutal unterschätzt, ist einfach, wie weit KI und gerade KI in Kombination mit dem, was sich jetzt auch noch in der Robotik tut, durch die Welt und da auch durch die Medizin durchrauschen wird. Also das ist halt, gerade wenn man irgendwie mal im Ausland guckt, in China und in manchen Bereichen der USA, das sind ja schon irgendwie 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft gespult, wo man hier irgendwie gefühlt noch so mental unter so einer Glocke lebt und ganz vieles eigentlich nicht, mitbekommt irgendwie, wenn man jetzt wirklich sich in das Thema irgendwie reingräbt. Aber also was man da, glaube ich, unterschätzt, ist, mit welcher Geschwindigkeit es dann irgendwann kommen wird und man dann gezwungen sein wird, gleichzuziehen, weil andere Märkte nicht warten werden. Also was meine ich damit? Nehmen wir mal an, du hast eine KI, die kann irgendwie das, was jetzt ein Internist kann, Medikamente gut einstellen und so weiter, viel, viel schneller und besser, als das ein Mensch kann. Da würde ich jetzt behaupten, das geht wahrscheinlich jetzt schon so, weil allein ab einem dritten Medikament kann kaum mehr irgendeine Wechselwirkung überblicken, geschweige denn kannst du es im 100-Millisekunden-Takt dir überlegen, macht das immer noch Sinn und die Werte vom Patienten abgleichen. So, das heißt, an dem Punkt, dass viele Dinge, die jetzt gerade vor allem von der nicht angewandten Medizin wahrscheinlich über eine KI sicherer und besser funktionieren, als wenn es ein Mensch macht, das wird wahrscheinlich relativ schnell kommen. Der Flaschenhals ist da eher die Datenverfügbarkeit, jetzt gerade in Deutschland, weil halt die Patientenakte noch in Papier ist oder nicht angedockt ist. Deswegen kann es eine KI noch nicht, weil sie die Daten nicht kriegt, aber sie hätte die Fähigkeit dazu. So, wenn jetzt plötzlich im Ausland, das aber in irgendwelchen Ländern, die einfach deutlich schneller in der Adaptation sind von sowas, sich das plötzlich abzeichnet, dass man sagt, hey, keine Ahnung, da wenn du halt irgendwie in eine internistische Versorgung eintrittst als Patient mit einem Problem, gehst du halt irgendwie nach 2 Tagen mit der perfekten Medikation raus, weil KI das macht und da kein Mensch mehr beteiligt ist, dann kommst du halt relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, es ist unverantwortlich, dass wir hier irgendwie gefühlt nach der Säftelehre unterwegs sind, während in einem anderen Bereich, also es ist jetzt ein bisschen plakativ formuliert, aber dass es plötzlich so eine Diskrepanz gibt, wenn du nicht adaptierst. Und dann wird wahrscheinlich einfach, weil andere Länder, wo halt weniger Regulatorik ist und das dann einfach super schnell geht und man dann einfach sieht, es funktioniert besser und die Versorgungsqualität wird besser, es sterben weniger Menschen deswegen, dann musst du nachziehen, ob du willst oder nicht. Und das, glaube ich, was da kommt, unterschätzt man brutal. Und was da auch noch kommt, das ist jetzt so ein Punkt, der mir jetzt gerade die letzte Zeit auch nochmal extrem vor Augen geführt worden ist, ist irgendwie, wie sehr das auch in der nicht denkleistungsbezogenen Medizin oder Welt kommen wird, nämlich mit Robotik, wo man immer noch so sagt, ja, wenn ein Roboter irgendwas operieren kann oder ein Roboter so als Klempner irgendwie bei mir daheim was machen kann, das wird ja noch ewig dauern. Aber wenn man sich zum einen anguckt, wie krass gut jetzt Robotik schon ist, ich meine, da ist ja gerade so der asiatische Raum, wenn man da mal ein bisschen reingräbt, das ist erschreckend, was die jetzt schon funktionell können. Und dann hat man immer noch so dieses Totschlagargument vermeintlich, ja, aber ich habe ja dann 30 Jahre Berufserfahrung und das muss das Ding ja auch einsammeln.
Das nachmachen.
Genau. Genau, aber was da der Denkfehler, zumindest bei mir selber auch da lange war, was ich halt übersehen habe, als Mensch kannst du Berufserfahrung nicht teilen. Ein Roboter kann das schon. So, wenn du jetzt sagst, ich brauche 30 Jahre Berufserfahrung, kannst halt einen 30 Jahre lang operieren lassen oder du stellst halt 300 hin und lässt sie halt ein Zehnteljahr operieren oder du stellst 3000 hin, lässt sie einen Tag operieren und sie werden 30 Jahre Berufserfahrung gesammelt haben und die können sie halt in Echtzeit austauschen. Das heißt auch dieses, als Mensch hast du ja Berufserfahrungsvorsprung, das hält nicht lang, weil wir halt den Flaschenhals haben, wir können nicht austauschen, Maschinen schon. Und jeder Neue, der einfach funktionell schon in der Lage wäre, was sich ein Skalpell zu führen oder ein Rohr zu schrauben, kriegt halt sofort 50 Jahre oder 5000 Jahre Berufserfahrung so geupdatet. Also das, glaube ich, unterschätzt man brutal, was da kommen wird. Und einfach, weil in anderen Ländern mit einer höheren Adaptationsbereitschaft das einfach kommen wird, wird ja relativ schnell ein Zugzwang entstehen, weil man einfach sagt, gerade in der Medizin willst du ja nicht, dass du eine höhere Sterblichkeit auf irgendeinem Thema hast, selbst wenn man sagt, okay, was ist ich in der Automobil, ich wohne den jetzt nahe treten zu wollen, ist jetzt beim Autohandel wieder nicht so dramatisch, weil da weniger passiert. In der Medizin kommst du super schnell an den Punkt, dass man sagt, das kann man einfach nicht bringen, dass bei uns 5% oder 10% mehr Patienten bei einer bestimmten Art von OP sterben, okay, als in einem anderen Land, nur weil es da ein Roboter macht. Also müssen wir nachziehen. Und das, glaube ich, wird extrem schnell kommen.
Ja, gerade in Deutschland, wo wir ein sehr teures Gesundheitssystem haben und die Outcomes gar nicht so gut sind, ehrlich gesagt, wenn man sich das, wenn man im internationalen Vergleich sich das anschaut. Und wir haben uns, was du vorhin sagtest, mal im internationalen Vergleich auch angesehen, so KI-basierte Entscheidungsunterstützung. Bei Diagnose- und Therapieentscheidungen gibt es ja durchaus andere Länder, das ist verpflichtend sogar.
Ja. Aber
genau aus dem Grund, wie du sagst, weil die Versorgungsentscheidung am Ende dann in der Regel besser ist. Wenn
also allein aus meiner eigenen Geschichte, mein, das ist ja immer, viele haben dann wollen das dann auch nicht so zugeben, wo man irgendwie so die Schwächen hat. Aber ich sage jetzt mal ganz, ganz klassisch in meiner Laufbahn, so, du wirst irgendwie, du hast im Studium streifst du natürlich durch jedes Fach mal irgendwie durch, aber hast jetzt keine komplett internistische Ausbildung, sondern hast irgendwie im PJ oder Arzt im Praktikum, wie es früher hieß, hast schon mal irgendwie ein Viertel, halbes Jahr, wo du in der internistischen Abteilung mal mitarbeiten musst, aber du hast halt, sag ich mal, wenn es hochkommt, irgendwie ein halbes Jahr internistische Erfahrung. Mhm. So, dann wirst du danach irgendwie Chirurg zum Beispiel, so, und bist in der Klinik. Und dann hast du halt, für sich kommt irgendjemand aus dem Altersheim, ich sag mal in der Orthopädie als Beispiel, der kommt und hat sich irgendwie die Hüfte gebrochen. So, das ist aber jemand, der kommt mit so einer Latte Medikamente, hat normalerweise einmal in der Woche seinen internistischen Termin, der kommt jetzt zu dir auf Station. Mhm. Wer ist Stationsarzt? Kein Internist, sondern das ist eine orthopädische Station. Das heißt, da rennt dann der orthopädische Assistenzarzt oder bei mir der chirurgische Assistenzarzt rum und ist quasi ab da für die Geschicke von dem Patienten verantwortlich. Was mache ich mit den Medikationen? Muss ich am Blutdruck irgendwas umstellen? Jetzt hast du halt internistisch, muss man ehrlicherweise sagen, ein Bruchteil der Erfahrung, wie wenn draußen halt irgendwie ein erfahrener Kardiologe mit 30 Jahren, der sich anschaut, boah, wenn wir das Medikament mit dem kombinieren, da kann ich dir sagen, kippt der aus den Latschen. Mhm. So, du als chirurgischer Assistenzarzt im zweiten Jahr gehst halt hin, ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelernt oder ich lese das irgendwo nach und dann, ja, wird schon schief gehen. Ist das jetzt die beste Versorgung, die man haben kann? Garantiert nicht.
Erste. Sehr greifbares Beispiel. Aber das heißt, ich höre da auch raus, ihr beschäftigt euch sehr intensiv, auch selbst bei 321 Med mit KI und Co. Beschäftigt hoffentlich jeden Softwareanbieter, das schon erst sage ich, aber uns natürlich auch. Wie schafft ihr es da intern irgendwie die Leute zu befähigen, die Mitarbeiter? Also sind da alle AI first und beschäftigen sich die ganze Zeit proaktiv damit oder wie macht ihr das?
Ja, also wir sind glücklicherweise, so ein Bild kannst du ja auch nicht, das ist jetzt keine Leistung, sondern es ist halt einfach Zufall, glückliche Fügung, zur richtigen Zeit irgendwie so ein bisschen an der richtigen Stelle, dass wir jetzt noch nicht so groß sind, dass man super schwer irgendwie das Ruder rumreißen kann, aber schon ausreichend groß sind, dass wir halt einfach es uns leisten können, einen Teil der Zeit darauf irgendwo zu allokieren. Mhm. Und was wir halt schon versuchen, ist bei uns halt wirklich alles, wo es nicht auf zulasten der Qualität, wenn es geht, irgendwo dann läuft, AI first zu bauen und da aber auch jedem im Team immer regelmäßig abzuholen. Und ich versuche mir eigentlich jeden Tag maximal viel KI-Input irgendwo reinzuziehen, einfach weil es mit eines der wichtigsten Dinge ist, glaube ich, wo man irgendwo als derjenige, der Geschicke eines Unternehmens leitet, irgendwo, darf sich nicht leisten, da einen blinden Fleck zu haben. Da musst du ziemlich genau wissen, was passiert da, weil wenn du da ein Vierteljahr hinterher hängst, dann triffst du die falschen Entscheidungen irgendwie. Und da versuche ich mir halt jeden Tag irgendwo Cutting-Edge das Wissen reinzusaugen und unser CTO, der Michi Nowak, der ja einer der Gründer von Yameda ist da genauso und eigentlich jeder in unserem Entwicklungsteam, da versuchen wir eigentlich wirklich täglich uns so ein bisschen anzustupsen, was kommt da und wenn halt irgendwas Neues rauskommt, dann gibt es halt bei uns irgendwie auch keinen, sag ich jetzt mal, einen Flaschenhals im Sinne von, haben wir da jetzt gerade Budget dafür, das auszuprobieren, sondern keine Ahnung, es kommt irgendein neues Modell raus, was ich jetzt von Anthropic, das Fable, wo man einfach sagt, hey, vielleicht findet das irgendwie bei uns Sicherheitslücken. Genau, das ist in der Nacht released worden. Ja. Am nächsten Tag ist es bei uns sofort im Einsatz und wir sagen, hey, da blocken wir jetzt eine Stunde raus und du beschäftigst dich damit und du gibst es ins Team und danach gibt es irgendwie, stellen wir das ganze Team einmal drauf um und schauen, was wir damit machen. Also da sind wir glücklicherweise noch klein genug, dass man das relativ unkompliziert irgendwie machen kann, aber einfach, weil es auch von mir irgendwo schon forciert wird, dass wir da einen Anschluss nicht verpassen.
Dann vorgelebt wird, ne?
Ja.
So eine Ausprobiermentalität ist genau. In dem Umfeld auch. Wir haben das selbst auch diskutiert und du siehst es auch bei vielen anderen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben. Beginnst du dann oft so, auch für die interne KI-Nutzung irgendwie zu sagen, jetzt überleg mal jeder Bereich, welche Use Cases spannend sind, irgendwie mit KI umzusetzen, aber eigentlich musst du ja vorher mal die Leute damit überhaupt spielen lassen,
total,
dass ihnen klar wird, in welcher Tragweite sich überhaupt Dinge verändern können.
Ja. Und wenn man dann halt wieder, ja, aber das kostet ja irgendwie 1000 Euro an Tokens und was weiß ich, ja, was kostet es dich denn? Das Blöde ist, du siehst nie die Opportunitätskosten, die du nicht gehabt hast. Wenn du die 1000 Euro für die Tokens zum Ausprobieren nicht siehst, hast du die 1000 Euro vielleicht gespart, aber du weißt gar nicht, was hättest du haben können, wenn du sie investiert hättest.
Absolut.
Und gelernt hast. Und das ist aber halt leider fehlt, dass irgendwie vielen diese, ja, oder es geht halt unternehmenspolitisch nicht. Klar, wenn du jetzt irgendwie ein Konzern mit 3000 oder 10.000 Leuten bist, ist natürlich auch schwieriger zu sagen, hey, mach mal.
Ja, genau.
Das ist natürlich.
Alle 10.000, mach mal.
Bei uns einfacher, ja.
Ja, spannend. Aber trotzdem, ich glaube, die pushende Mentalität zu sagen, wir beschäftigen uns da tagtäglich damit, ist ganz, ganz entscheidend. Jetzt gibt es ja viele Leute, die überlegen, im Digital Health-Bereich zu gründen.
Mhm. Also
viele potenzielle Gründerinnen und Gründer. Du hast jetzt sehr erfolgreich gegründet, würde ich sagen, vor einigen Jahren. Was würdest du potenziellen Gründerinnen und Gründern raten?
Wenn sie in die Medizin wollen oder grundsätzlich?
Ich würde schon sagen, im Bereich Digital Health in Deutschland.
Also, was ich auf jeden Fall raten würde, ist, ihr müsst maximal gut eure Zielgruppe verstehen, weil es gibt einfach genug Lösungen, die halt nur so semi auf die Zielgruppe passen, weil halt irgendwie das Unternehmen dahinter halt zu weit weg von Medizinalltag ist und man kann halt irgendwie Praxisalltag mit wenig anderen Branchen irgendwie vergleichen. Das ist so eine verrückte Bubble, wie Medizin irgendwie funktioniert und wie die Prozesse da drin laufen. Wenn man das nicht wirklich zutiefst versteht, kommt in der Regel wahrscheinlich keine Lösung raus, die irgendwie das Problem an der Wurzel packt und dementsprechend dann halt auch nicht so gut funktionieren wird. Und ich glaube, das andere, was ich mitgeben würde, ist, dass man sich einfach darauf einstellen muss, dass Wachstum und Marktdurchdringung einfach viel, viel, viel härter ist, wie wenn du halt außerhalb der Medizin gründest. Mhm. Das kann ab einer gewissen Größe auch ein gewisser Burggraben sein, der dich absichert, weil es für jeden anderen natürlich auch dann entsprechend schwierig ist. Aber gerade am Anfang, wenn du irgendwo gründest und dann schon auch in den Phasen des Zweifels ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels sehen willst, ist es da schon eine ganze Ecke härter, bis du irgendwo Traktion siehst und merkst, hey, das wächst und ich habe da irgendwie was Planbares, wie halt außerhalb der Medizin, weil halt allein die Entscheidungsprozesse in Praxen halt, wenn du mit irgendwie einem Unternehmer außerhalb der Medizin arbeitest, der selber irgendwo weiß, hey, wie muss ich wirtschaftlich arbeiten und wie mache ich das, dass ich irgendwie Cutting Edge von dabei bin und du bietest dem irgendwie ein Cutting Edge Produkt an, dann wird er nicht lang rumeiern im Idealfall, ja, sondern sagt er, hey, komm, mach, wenn uns das ja, was damit bringt, wäre ich dumm, es nicht zu machen. Allein wie der Sales-Zyklus irgendwie in der Medizin ist, wo du dann sprichst mit dem und dann musst mit dem Entscheider noch sprechen und ja, wir überlegen mal, ja, es passt nicht, weil jetzt ist Praxisurlaub und oh, jetzt ist Quartalsende, da läuft die Abrechnung durch, lass mal in 4 Wochen nochmal sprechen.
Kennen wir auch gut.
Es ist einfach viel, viel zäher, bis du mal dahin kommst, zu merken, ja, klappt denn das wirklich und kann ich da auch wirklich was Tragfähiges draus aufbauen? Da tut man sich, würde ich sagen, außerhalb der Medizin schon deutlich leichter, weil es einfach ein anderes Kauf- und Entscheidungsverhalten ist. Dafür ist man halt auch schneller wieder raus außerhalb der Medizin. Also es sichert einen sicher weniger ab. Aber dessen muss man sich halt bewusst sein, dass, sagen wir, der Weg dahin, bis man merkt, hey krass, das wächst und das funktioniert, muss man schon noch wahrscheinlich nochmal eine Ecke länger irgendwo mental durchhalten, um dann nicht irgendwann zu sagen, ich packe jetzt meinen Krempel allein.
Ja, aber gute Punkte, ich fasse mal zusammen. Also auf jeden Fall Zielgruppenaffinität, Zielgruppenzuschnitt, sich auch wirklich intensiv mit der Zielgruppe beschäftigen, deren Schmerzen kennen, ich würde es mal so formulieren.
Das ist auch los, sonst kommt kein gutes Produkt
dabei raus. Deren Probleme lösen am Ende und nicht nur oberflächlich von außen drauf schauen. Realistischen Blick auf Sales-Zyklen und Entscheidungszyklen und Durchhaltevermögen, hätte ich jetzt mal ausgehört.
Ja.
Das sind, glaube ich, 3 sehr.
Ich glaube, Durchhaltevermögen brauchst du immer, wenn du gründest. Das ist einfach ein Weg, da haut es dich halt 100.000 Mal her, musst halt 101.000 Mal aufstehen. Aber gerade einfach die Länge vom Sales-Zyklus, glaube ich, das ist schon was man in jedem anderen Bereich, gut, vielleicht noch, wenn man irgendwie an Regierungen oder so verkauft, aber in der Regel ist es schon wahrscheinlich ein bisschen anders und das, glaube ich, unterschätzt man schon sehr, wenn man in die Medizin geht. Gerade in Deutschland.
Absolut. Ich habe mir den einen Satz vom Intro von dir gemerkt, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann geht's nur nach vorne, fand ich eigentlich ganz gut. Das passt ganz gut dazu. Dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen, Magnus. Ich sage vielen herzlichen Dank. Das war ein total angenehmes, konstruktives Gespräch. Danke für die Offenheit und ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Also danke dir, dass du da warst.
Hat mir auch total Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir. Danke, dass ich da sein durfte und ja. War mir ein Blumenpflücken.
Freut mich zu hören. Ich glaube auch für unsere Hörerinnen und Hörer einiges dabei. Von daher, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast. Like, teilt sonst was unsere Folge und dann ja, bis zur nächsten Folge.
Wunderbar.